Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zu unserem Donnerstagsduell, wie immer mit Veronika Born-Mehner. Hallo.
Hallo.
Und Leo Lugner, zum einen also linke Publizistin, zum anderen FPÖ-Politiker und Sprecher. Hallo.
Richtig, hallo.
Und wir fangen eigentlich mit einem Paukenschlag an. Das ist ein Begriff, der im Journalismus öfters überstrapaziert wird, in dem Fall aber gerechtfertigt, denn es gibt jetzt eine Anklage gegen den Clubobmann der ÖVP, August Wöginger, immerhin Clubobmann einer Kanzlerpartei. Ich fange mit dir an, Veronika. Das ist jetzt von der WKStA, also Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, aber da geht es nicht mehr nur um Ermittlungen, damit wir das noch einmal sagen, um mutmaßlichen Postenschacher, sondern die Behörde hat sich jetzt schlussendlich entschieden, ihn wirklich anzuklagen. Was bedeutet das im Normalfall?
Nein, im Normalfall bedeutet das, dass da sehr, sehr viel dran ist, weil die Behörde erhebt überhaupt nur dann eine Anklage, wenn sie relativ sicher ist, dass sie das überhaupt gewinnt. Also wenn das irgendwie wackelig ist oder man sich irgendwie denkt, die Beweislage ist nicht ganz eindeutig, dann macht die Behörde das eher nicht, schon gar nicht bei einem ÖVP-Clubobmann. Das ist ja durchaus einer der mächtigsten Menschen in unserem Land. Also das ist ja keine irrelevante Person. So gesehen kann man eigentlich sehr sicher sein, dass da relativ viel dran sein muss, aber es gibt natürlich die Unschuldsvermutung. Es gibt aber auch Chats, die das halt nahelegen. In diesen Chats wird kolportiert, dass er sich in Scherding massiv dafür eingesetzt hat, dass jemand einen Posten bekommt als Chef beim Finanzamt, soweit ich das mitbekommen habe. Und das ist natürlich eine mehr als nur eine kleine Intervention, sondern das ist eben, Sie nennen das quasi Bestimmungstäter. Also er ist quasi jemand, der aktiv sein Amt missbraucht hat, indem er angeschafft hat, gibt es dieser Person einen Job. Und das ist was, was in Österreich wahrscheinlich gang und gäbe ist und ständig passiert.
Das hoffen wir mal nicht.
Ich befürchte es, gerade im ÖVP-Umfeld. Aber deswegen finde ich es erst recht wichtig, dass da Anklage erhoben wird. Und deswegen finde ich es sehr, sehr gut, wenn dem nachgegangen wird. Weil ich glaube, dass wir in Österreich grundsätzlich ein Korruptionsproblem haben und dass das einigermaßen unwürdig ist und dass da aufgeräumt gehört. Also ich finde das gut.
Ich sage jetzt nur der Fairness halber dazu, Anklage bedeutet noch keinen Schuldspruch.
Genau.
Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Es gab schon Anklagen seitens der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die samt und sonders mit Freisprüchen
sehr viele Freisprüchen sogar, sehr viele. Also es war zuletzt, nur dazu sagen, dass zuletzt gerade es ging ehemalige freiheitliche Politiker enorm viele Verfahren,
Chorherr,
und da war sehr viel auch, was nicht begründet war, wo man auch irgendwo mal hinterfragen sollte, ob das alles richtig war, was da passiert ist. Dennoch zeigt das meines Erachtens ein Sittenbild auf, was vor allem innerhalb der ÖVP vorherrscht, wo natürlich bei Beamten de facto nahezu kein Job ohne Parteibuch vergeben wird. In den Bundesländern sind es halt ÖVPler, in Wien sind es halt eher SPÖler, aber da wird alles politisch vergeben. Jeder, sage ich jetzt einmal, Bezirkshauptmann, jeder Polizeichef von einem Bezirk ist natürlich politisch besetzt und muss das richtige politische Couleur haben. Ich weiß das vor allem von meinen Kollegen innerhalb der Freiheitlichen Gewerkschaft. Wer dort sich als Freiheitlicher deklariert, der wird auf der Karriereleiter nichts mehr und hat keine Chance, irgendwo aufzusteigen. Hingegen jemand, der ÖVP-Parteibuch hat, ist in ÖVP-geführten Bundesländern meist bevorzugt, und jemand, der SPÖ-Parteibuch hat, der hat in Wien meistens gute Karten auf der Karriereleiter, und das ist natürlich schon ein Problem, wo nicht nach Qualifikation entschieden wird, sondern eben nach Parteizugehörigkeit, und dieses Sippenbild offensichtlich droht hier auch aufzupoppen mit dem Herrn Gust Mögiger.
Veronika, ist im Fall eben so einer Anklageerhebung ein Rücktritt fällig oder nicht? Weil ich sage jetzt auch da der Fairness halber dazu, es gab schon Spitzenpolitiker auch der SPÖ, die angeklagt waren und die gesagt haben, sie gehen erst, wenn tatsächlich eine Verurteilung, die wurden dann auch freigesprochen.
Ja, finde ich schwierig, um ehrlich zu sein. Also ich würde mir generell eine andere Rücktrittskultur in Österreich wünschen. Ich finde dieses sich an seinen Sesseln festkrallen und einbetonieren und nicht gehen wollen, finde ich insofern problematisch, weil ich eben der Meinung bin, dass für PolitikerInnen nicht nur die gesetzliche Grenze gelten sollte, sondern da gibt es schon auch eine Grenze des Anstands. Ich meine, wir reden hier von Personen, die nicht nur wahnsinnig gut bezahlt sind, sondern auch von Personen, die Macht über andere ausüben können, die gesetzgebend tätig sind, die dementsprechend auch in einer Vorbildfunktion sein sollten. Und ich finde, an die darf man durchaus höhere Ansprüche stellen als nur die, dass sie nicht kriminell sind. Mhm. Das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Ich meine, wir alle wissen, für jeden dritten Job, den man sich bewirbt, muss man zum Beispiel ein Leumundszeugnis vorlegen und sollte auch einen guten Lebenslauf haben. Warum sollte das bei unserer Spitzenpolitik nicht so sein? Demnach, ich finde, alleine schon, wenn man sich diese Chats anschaut, dass die schon ein Rücktrittsgrund wären. Da bräuchte man die Anklage noch gar nicht. Ob die ÖVP das dann tatsächlich so macht, ist wiederum die andere Frage, weil in den letzten Jahren gab es öfters einmal keine Rücktritte, wo ich mir gedacht habe, das kann es doch eigentlich nicht sein. Wie geht sich das aus? Also ich bin bei manchen in der Politik heute noch schockiert darüber, dass die da immer noch sitzen, weil ich finde, eigentlich müssten die schon lang weg sein.
Mhm. Auch an dich die Frage, geht sich das aus mit einer Anklage? Oder
vielleicht
nicht?
Noch eines, ja, die Chats, man muss auch immer differenzieren, dass natürlich jeder, sage jetzt mal, abseits der Öffentlichkeit vielleicht auch einmal ein bisschen vulgärer formuliert, übers Ziel schießt, sich einmal über was ärgert und das dann nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist, und das ist, sollte man durchaus auch so werten, und da ist ein Politiker auch nur ein Mensch, und auch ich bin ein Mensch, und es kann Situationen geben, wo man mal irgendwo in einem privater Atmosphäre übers Ziel schießt. Das ist aber natürlich nie als politischen Funktion gemeint, sondern jeder Politiker ist auch Mensch, das muss man wirklich mal hier dazu sagen. Aber August Wöginger ist Clubobmann der Kanzlerpartei. Ob das jetzt mit dieser Funktion vereinbar ist oder ob er vielleicht einmal den geschäftsführenden Clubobmann bis zum Abschluss einsetzen könnte, er muss ja nicht zurücktreten, das muss man auch sagen. Aber ich glaube, es wäre irgendwie aus seiner Sicht schlau, wenn er sich da irgendwie einen geschäftsführenden Clubobmann einsetzen lässt und das einmal abwartet, bis das Verfahren vorbei ist, und dann sieht man eh, was dabei rauskommt. Das würde ich in dieser Funktion, die er hat, als angemessen ansehen. Mhm. Und ich glaube, da könnte er tatsächlich selbst jetzt hier sehr viel Wind auch aus den Segeln nehmen, aber es kann natürlich auch so passieren, dass er das nicht überlebt, weil die ÖVP so unter Druck kommt, dass er komplett zurücktreten muss.
Kurze Frage, würde er dann nicht weiter kassieren, wenn er einen geschäftsführenden
Clubobmann einsetzt,
aber
er wird nur mehr das Abgeordnetengehalt kassieren.
Weil der Clubobmann hat ein sehr hohes Gehalt.
Ja, und der Geschäftsführende bekommt Dienstwagen und Gehalt, stimmt. Also wenn er einen Geschäftsführenden einsetzt, bekommt zwar alles der Geschäftsführende, und das wäre in dem Fall eine Variante, wo ich glaube, wenn er der Meinung ist, dass er unschuldig ist und dass er dann nicht verurteilt wird, dann könnte er diesen Weg gehen.
Ja, wobei, es ist ja in dem Fall, geht es ja nicht um so eine Loppe-Formulierung, da geht es ja jetzt nicht um sowas wie, ich will nicht mit dem Pöbel im Flugzeug fliegen, weil solche Chats kennen wir ja auch, sondern da geht es ja eher darum, dass er explizit sagt, der und der und der soll den und den Job bekommen.
Das ist schon problematisch, und das wird das Gericht auch lernen, den wollen wir jetzt nicht vorgreifen. Ich bin überzeugt, dass da die Gerichte streng sein werden und das hinreichend aufklären werden, was da wirklich passiert ist, und dann hat er eh seine Konsequenzen zu tragen. Ich kann jetzt hier nur an ihn appellieren, den Schritt, den ich da jetzt gesagt habe. Ich glaube, das wäre eine Variante, das wäre eine sehr, sehr, sehr humane Leitvariante. Mhm. Aber die sollte er an sich wählen als Clubobmann einer Kanzlerpartei. Mhm.
Der Leo Lugen hat ja auch gesagt, es könnte auch sein, dass er extrem unter Druck gerät oder die ÖVP. Das könnte tatsächlich sein, weil die ÖVP ist ja derzeit in einer Koalition mit SPÖ und NEOS, und gerade NEOS legen ja schon seit Jahren sehr viel Wert. Naja, in der Epoche lacht
ja, oh ja, beide. Weil sie genau das Gegenteil machen. Bitte schau dir an, was die NEOS in dieser Regierung machen.
Ich brauche mir nur den Bürokratieabbau.
Der Skandal um den Achtersepp mit zwei Dienstautos, mit dem teuersten Büro, die sinnlosen Staatssekretäre, der aufgeblasene Apparat, auch Beate Meinl-Reisinger, die trotz des Budgets, wir kommen später noch drauf zu sprechen, Defizits mit den Millionen um die Welt reist und Geld austeilt. Der Helmut Brandstätter, bestes Beispiel, wurde jetzt von der Heute zum faulsten EU-Abgeordneten gekürt, weil er bei 40% der Abstimmungen gefehlt hat. Das ist er selbst, ich kann mich noch gut erinnern, Helmut Brandstätter, lass mir das kurz noch sagen, Helmut Brandstätter ist vor 5 Jahren, damals war er noch Nationalratsabgeordneter, ist er bei uns ins Büro gestürmt, im Wiener Rathaus, um nicht amtsführende Stadträte bei ihrer Tätigkeit zu kontrollieren und zu interviewen. Heute selbst bleibt er bei 40% der Abstimmungen frei. Seine Partei hat den ersten nicht amtsführenden Staatssekretär eingeführt, der noch mehr Geld verjuckst und ausgibt, als man sich überhaupt vorstellen kann. Also das, okay, diese News sind an Absurdität nicht zu überbieten.
Leo, okay, aber das ist das eine, aber an sich haben Sie sich ja den Kampf gegen Korruption eigentlich seit Ihrer Gründung auch irgendwie als ein Thema, du hast Bürokratieabbau und Bildung genannt, aber auch Antikorruption war ja eigentlich eines dieser quasi Grundpfeiler dieser Partei. Glaubst du, dass die da jetzt auf die ÖVP einwirken, dass die zumindest dieses Zeichen, also irgendein Zeichen setzen? Okay, ihr schmunzelt beide um die Wette. Also bei den Neos seid ihr
euch einer Meinung. Wir könnten jetzt noch eine Wette machen, ob die Wiener Stadtregierung vergrößert oder verkleinert wird. Ich tippe, setze 100 Euro, dass die Vergrößerung mit den Neos gemeinsam.
Da tippe ich nicht dagegen, nein.
Ich glaube, es ist auf jeden Fall nicht unbedingt im Dienste ihres Images. Ich glaube aber, dass sie deswegen niemals den Koalitionsfrieden gefährden würden. Und ich glaube, dass die jetzt vor allem mal da sehr froh sind, dort angekommen zu sein, wo sie hinwollten.
Und Fotodruck.
Ich weiß es nicht. Also ich hoffe, dass es eher einen Druck von Seiten der Öffentlichkeit und der kritischen Medien auf die ÖVP geben wird.
Und was wird die SPÖ machen? Da sitzen ja auch ein paar, die das immer sehr kritisch gesehen haben.
Von der SPÖ würde ich mir zurzeit gerade einiges an Kritik erwarten, insbesondere wenn es um die Einsparungen beim Budget geht.
Dazu kommen wir gleich noch.
Ich weiß, aber die sind zurzeit auch gerade eher verhalten, leider.
Okay. Wie wird denn die FPÖ da reagieren? Ich frage jetzt deswegen, weil natürlich gegen FPÖler wird ja auch ermittelt. Mhm. Da könnte es auch gegen den einen oder anderen wieder Anklagen geben. Und da heißt es dann immer, pfui, 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 böse Politjustiz. Also quod licet.
Es kann natürlich im Zuge der Spesenaffäre wieder zu Anklagen kommen, aber erstens einmal sind da die betroffenen Personen nicht Clubobmann der Kanzlerpartei. Zum Zweiten wird es so sein, dass gegen die Freiheitlichen, gegen die da ermittelt wird im Moment und wo möglicherweise, das ist ja noch gar nicht sicher, wenn es da überhaupt zu einer Anklage kommt, ich halte das eher für ausgeschlossen, und wenn, haben die auch meines Erachtens, so wie ich den Fall kenne, und ich bin ein Insider als FPÖ-Politiker und Sprecher, sage jetzt einmal, kann man das ausschließen, dass die sich irgendwas zu Schulden kommen haben lassen. Ich möchte jetzt hier nicht den Parteigremien vorgreifen. Das wird bei uns in der Bundespartei entschieden, ob man jetzt den August Wöginger zum Rücktritt auffordert oder nicht.
Vielleicht das wird mich wundern, wenn euer Generalsekretär das nicht tut. Wir zeichnen diese Sendung
in dem Fall auf. Möchte ich hier nicht vorgreifen. Ich gehe davon aus, dass das eh passieren wird. In Wahrheit als Clubobmann einer Kanzlerpartei, ist das echt nicht tragbar. Hat das ein völlig anderes Gewicht. Deshalb habe ich auch das gesagt, sollte er in Wahrheit sofort aktiv werden und sich einen Geschäftsführenden einsetzen lassen und sagen, ich warte jetzt einmal ab, was da rauskommt. Ich glaube, das wäre die einzige Möglichkeit, wie er mit einem blauen Auge vorläufig aus der Geschichte herauskommt. Alles andere ist, glaube ich, für ihn eher desaströs.
Also mein Eindruck von der FPÖ aktuell ist, dass sie gerade sehr, sehr scharf schießen, dass sie gerade auch, wie ich finde, aus Sachen, die jetzt weniger problematisch oder skandalös sind, Riesenskandale machen, dass sie vor allem auf die ÖVP sehr, 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 sehr angefressen sind, was auch den Verhandlungsabbruch, was durch den Verhandlungsabbruch von Seiten der ÖVP irgendwie erklärbar ist und durchaus auch nachvollziehbar ist. Aber natürlich wird die FPÖ sich da freuen. Und ich meine, wenn es auch...
Ist das Wasser auf den Mühlen der FPÖ?
Natürlich. Leider. Ich meine, ich persönlich glaube ja nicht, dass die FPÖ ein gutes Beispiel für eine Sauberpartei ist oder für Transparenz oder Antikorruption, ganz im Gegenteil. Nichtsdestotrotz versucht die FPÖ seit neuestem, sich zu positionieren, und demnach wird ihnen das sehr, sehr gut ins Konzept passen. Und ähnlich wie jetzt zum Beispiel die Ministeranklage gegen Magnus Brunner, schätze ich mal, dass sie auch da der ÖVP Probleme machen werden.
Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause, und dann, Stichwort Magnus Brunner, geht es ein bisschen um das Erbe von Magnus Brunner, nämlich um das Budget, das Doppelbudget, das diese Woche jetzt präsentiert wurde und das ein ordentliches Sparpaket beinhaltet. Wen das trifft, wie gerecht das ist, gleich nach der Werbepause.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Donnerstagsduell mit Veronika Born-Mehner und Leo Lugner, also links gegen rechts. In dem Fall muss ich sagen SPÖ-nahe und FPÖ-Politiker. Und wir reden jetzt über das Budget. Das hat es tatsächlich in sich. Da starte ich jetzt mit dir, Leo Lugner. Werner Kogler, der frühere grüne Vizekanzler, hat erklärt, das sei ein blau-schwarzes Budget, das da beschlossen würde. Der rote Finanzminister hat gesagt, nein, das ist kein blau-schwarzes Budget, aber natürlich zumindest das erste Jahr. Also die Sparmaßnahmen von 6,4 Milliarden Euro für 2025, da hätte er sich an das weitgehend halten müssen, was damals blau-schwarz, nicht den Kopf schütteln, nein, das hat er gesagt.
Nein, ja, das sagt er, aber
weitgehend an das halten müssen, was blau-schwarz nach Brüssel eingemeldet hat.
Das stimmt so nicht. Erstens einmal hätte man das alles ändern können. Zum anderen waren wir gerade bei den Verhandlungen bei sehr vielen Dingen noch auf Rot geschalten, gerade was die Einsparungen bei Senioren, Pensionen betrifft, was Pensionen betrifft, das wollte der Kickl alles nicht. Und deshalb hat es diese Regierung auch nicht gegeben, weil Herbert Kickl sich nicht mit einem Kanzlerjob locken hat lassen um viel Geld, sondern weil er wirklich für Österreich Reformen wollte. Und die ÖVP wollte aber diese Einschnitte haben. Und die SPÖ hat sich dann für diese Einschnitte auch hergegeben. Das muss man einfach neidlos so sagen. Und der Kogler braucht sich da jetzt nicht wichtig machen, weil er ist der Vizekanzler der Regierung gewesen, die dieses Budgetdesaster zu verantworten hat. Also wenn der sich da jetzt rausstellt und poltert, kann ich sagen, der hat einen Doppelplatz für erwischt. Der sollte lieber ruhig sein, weil er seine Fraktion ist dafür verantwortlich, was da passiert ist.
Zumindest mitverantwortlich, könnte man sagen. Aber grundsätzlich, wie siehst du das, bevor wir dann ins Detail gehen, dieses ein bisschen Hickhack, könnte man sagen, die FPÖ sagt, das Budget sei ein Desaster, ein Verrat, ein ich weiß nicht was, und die ÖVP zeigt seit einer Woche die ganze Zeit Zettel her, wo der Herbert Kickl unterschrieben hat, ja, an diesem Brief an Brüssel. Und da hat eine ÖVP-Politikerin ein bisschen
da möchte ich vielleicht
gesagt,
noch sagen, da ging es um ein rasches Abwenden von Maßnahmen aus Brüssel gegen Österreich. Ja, man hätte das jetzt aber alles noch ändern können. Ja, und das haben aber die Roten und die Schwarzen nicht gemacht. Das heißt, sich da jetzt irgendwo der FPÖ den Peter in die Schuhe zu schieben, den schwarzen Peter, ist ein Unsinn. Offensichtlich, die ÖVP will bei den Senioren sparen, die ÖVP will bei der breiten Masse sparen, will ihre, sage ich jetzt mal, Banken, Großkonzerne schützen. Das ist deren Inhalt. Das hat mit uns nicht funktioniert, aber funktioniert jetzt offensichtlich mit der SPÖ. Da kann man nur sagen, gute Nacht Sozialdemokratie. Aber eine faire Politik gegenüber den Österreichern ist das definitiv nicht.
So, ich finde, dass ich die Frage jetzt beantworten darf.
Gerne.
Und jetzt lässt du sie ausreden.
Ich glaube auch, dass die Hauptverantwortung bei der ÖVP liegt und dass die Sparmaßnahmen definitiv im Sinne der ÖVP sind. Ich glaube aber auch, dass dieses, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, und diese Kindsweglegung, die die FPÖ da betreibt, einigermaßen peinlich ist. Also dass zum Beispiel die Sozialversicherungsbeiträge von den Pensionistinnen erhöht werden sollen, war definitiv auch etwas, was die FPÖ mitgetragen hat. Da gab es auch keine Konflikte darüber. Genauso wie dass es grundsätzlich so sein soll, dass ein Drittel einnahmenseitig, ein Drittel ausgabenseitig und ein Drittel über, ich sage jetzt mal, Verschlankungsmaßnahmen,
das wäre Antibürokratie grundsätzlich richtig.
Und so weiter erfolgen
das wäre grundsätzlich
soll. Das sind auch alles Dinge, die
das
mit der
wäre
FPÖ
richtig.
Vereinbar
Nur
waren.
Die, also die Umsetzung ist jetzt falsch, Entschuldigung, ich unterbrochen habe.
Nein, ja, in der Umsetzung ist es nicht falsch, natürlich, weil das war schon sehr konkret und wir alle haben die Unterlagen ja gesehen und wir alle kennen ja das, was damals schriftlich vereinbart war, was auf Rot war, was auf Grün war, was geeinigt war und so weiter. Damals hat die FPÖ nicht gesagt, na, um Himmels Willen, das unterschreiben wir niemals, weil das wäre ja eine Schande und das wäre ja blamabel und furchtbar und weiß nicht was alles.
Ein Verrat.
Ein Verrat, ganz genau. Also diese sehr, sehr schweren Vokabeln, die die FPÖ da jetzt auspackt, die sind natürlich, weil sie es der ÖVP jetzt heimzahlen wollen und weil sie jetzt angefressen sind und deswegen poltern sie jetzt auch. Ich finde es einigermaßen unglaubwürdig. Also ich glaube, die FPÖ hätte das natürlich alles mitgetragen.
Also ich glaube, es ist
das heißt aber noch lange nicht, dass ich mit dem zufrieden bin, was da jetzt in diesem Budget so drinnen steht. Mhm.
Das wollte ich gerade, da du jetzt zweimal sehr ausgiebig geredet hast,
und
kriegst du gleich, ja, weil es der kleine deine Sünden straft dieser Fall sofort, kriegst du gleich die nächste Frage. Allerdings ist die vielleicht nicht so angenehm. Der Leo Lugen hat gesagt, dass die SPÖ, die Sozialdemokratie, das mitträgt. Ich weiß, du bist selber, glaube ich, nicht ganz so glücklich damit. Aber grundsätzlich auch da eben die Frage, wie viel kostet das die SPÖ an Glaubwürdigkeit, wenn ganz sie diese Maßnahmen mitträgt?
Das ist genau das, wo ich das Problem sehe, weil dass es in einer Koalition aus drei Parteien Kompromisse braucht, Jonona. Dass es jetzt endlich diese Regierung gibt, deren Bildung, ich glaube, ein halbes Jahr gedauert hat oder vielleicht ein bisschen kürzer, aber doch relativ lang. Und wo wir quasi wirklich haarscharf an einem Kanzler Kickl vorbeigeschreddert sind, was so ziemlich das Furchtbarste ist, was ich mir vorstellen könnte, muss man sagen, ja, okay, gut, sei mal froh, dass wir diese Regierung haben. Andererseits finde ich schon, dass es rote Linien geben müsste. Und ich finde es sehr, sehr schwierig, wenn Andi Babler im Wahlkampf noch sagt, Kinderarmut, das Riesenthema und wir müssen unbedingt was gegen Kinderarmut machen und breite Schultern müssen mehr tragen, wie es jetzt der neueste Slogan ist und wir müssen auf soziale Gerechtigkeit setzen und die SPÖ ist irgendwie der Vorkämpfer und so weiter. Dann finde ich, dass das jetzt alles ein bisschen zu friktionsfrei gelaufen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da bin ich schon enttäuscht, vor allem, weil es eben bei der Familienbeihilfe nicht darum geht, dass das etwas ist, was die FPÖ vorher mit der ÖVP gebackelt hat, so wie bei der Sozialversicherung, sondern dass es wirklich was in der Koalition mit SPÖ und NEOS ersponnen worden ist. Und ich finde auch das Argument von Markus Matterbauer, den ich wirklich sehr, sehr schätze und den ich immer noch für einen hochkompetenten Minister halte, ein bisschen schwierig, wenn er sagt so, naja, der Kindergartenplatz ist ja viel wichtiger als die Familienbeihilfe. Das hört die Mutter, deren Kind im Kindergarten oder in der Volksschule ist, auch nicht so gern, weil den Kindergartenplatz hat sie schon. Das bringt ihr jetzt relativ wenig. Die Teuerung kriegen wir jetzt aber alle ab. Insofern finde ich das schon einigermaßen schwierig, insbesondere weil man bei den Sozialleistungen nicht gesagt hat, wir schauen, dass wir es zumindest sozial staffeln, dass wir bei den Sozialleistungen also auch darauf achten, dass wir zum Beispiel Geringverdienende eher rausnehmen, dass wir uns jetzt irgendwie auf Höherverdienende konzentrieren, sondern dass sie einfach generell sagen, alle Sozialausgaben. Und das finde ich grundsätzlich immer schwierig. Das war genauso, wie ich bei den Grünen beim Klimabonus immer kritisiert habe. Einfach mit der Gießkanne über alle drüber schütten kann man nicht machen. Genauso sage ich jetzt bei allen Kürzen, egal ob das eine alleinerziehende Mutter ist, die unter der Armutsgrenze lebt, oder ob es ein gut verdienender Spitzenbeamter ist, der jetzt gerade noch die Gehaltserhöhung, den Doppeljahresabschluss von den Grünen mitbekommen hat. Das ist nicht fair und das geht sich nicht aus. Und dass die SPÖ das noch dazu so still mitträgt, beziehungsweise sogar jetzt noch betont, dass das eh alles so super gelaufen wäre, das halte ich für sehr schwierig, weil da kommt man sich relativ schnell verarscht vor.
Gut, das kommt man sich beim Andi Babler sowieso. Ich kann mich erinnern, wo er Bundesrat geworden ist zum Bürgermeister, da hat er groß rausposaunt, er spendet sein Gehalt als Bundesrat. Ich weiß nicht, wo er das gespendet hat und jetzt dieser Vizekanzler fährt voll ins Gesparte und greift wirklich ab und ich glaube, der spendet gar nichts mehr, will davon gar nichts mehr hören. Wenn er wo auftritt, merkt man nur, schaut's her, ich hab's geschafft, von mehr oder weniger fast Sonderschüler zum Vizekanzler irgendwie die Performance der SPÖ ist unterirdisch, das muss man wirklich sagen.
Also das unterirdisch würde ich das jetzt so nicht sagen und ich würde das schon gar nicht für alle Ministerinnen und Staatssekretärinnen sagen. Aber was wirklich ein Problem ist, wenn man ein Sparpaket macht und man sagt, alle sollen mitzahlen, dann finde ich das grundsätzlich schon einmal schwierig, weil die einen haben in den letzten Jahren sehr gut verdient und wurden durch die KOFAG und so weiter ordentlich mit Geld bedacht. Manche sagen sogar mit Geld zugeschüttet. In dem Fall Finanzminister Markus Matterbauer, das ist absolut richtig. Und andere haben in den letzten Jahren so gut wie gar nichts bekommen. Und wenn man dann zusätzlich noch sagt, okay, man spart bei denen, die eh schon am wenigsten haben, und das sind in Österreich die zwei großen Gruppen der Armutsbetroffenen, sind die Pensionistinnen mit kleinem i, also die Frauen, und die Alleinerzieherinnen, auch da wieder die Frauen mit Kindern. Und wenn man da jetzt sagt, okay, man macht ausgerechnet Sozialversicherung und Sozialleistungen und Familienbeihilfe, dann betrifft das natürlich die am allerhärtesten und am allerstärksten. Das heißt, die, die am wenigsten haben, werden am stärksten zur Kasse gebeten. Und man darf das Wort Erbschaftssteuer nicht in den Mund nehmen. Wir reden nicht mal über eine Vermögenszuwachssteuer. Wir reden auch nicht über eine Vermögenssteuer. ich muss auch sagen, die Bankenabgabe, ja, eh nett, dass es sie gibt, aber sie ist ziemlich schwach. Also das tut den Banken nicht wirklich weh, schon gar nicht in Betracht dessen, dass die Milliardengewinne abgestaubt haben in den letzten Jahren und dass es denen wirklich, wirklich gut geht. Plus die Energiekonzerne, wo man auch ein bisschen was gemacht hat. Aber wenn man sich das proportional und verhältnismäßig anschaut, dann finde ich es unverhältnismäßig. Weil man kann nicht einerseits bei denen, die es wirklich dicke, dicke, dicke haben, so ganz minimal kosmetisch ein bisschen was tun und andererseits bei denen es wirklich schlecht geht, während dieser Inflation, weil es ist ja nicht einmal so, dass man jetzt sagen könnte, na gut, die Inflation geht jetzt eh wieder runter und die Preise werden wieder billiger und die Leute haben wieder ein bisschen mehr Luft, sondern ganz im Gegenteil, die Preise sind ja immer noch komplett irre. Und das bringt uns auch nichts, wenn jetzt meinetwegen ein Fernseher wieder billiger wird oder irgendwelche technischen Geräte wieder ein bisschen günstiger werden oder Urlaube zum Beispiel wieder günstiger werden. Das, worauf es wirklich ankommt, die Lebensmittelpreise, die Mietpreise sind ein Wahnsinn, die sind wirklich irre. Und zu sagen, man macht jetzt keine inflationsdämpfenden Maßnahmen, das ist genau das, was Markus Matterbauer zu Recht der Vorgängerregierung ankreidet, dass man nicht in die Preissteigerungen eingegriffen hat, was sie im Übrigen jetzt ja auch immer noch machen könnten, aber
nicht machen.
Bei den Mieten schon, bei den Mieten muss man es ihnen lassen, privaten Sektor schauen sie es
nicht an. Nein, aber
privater
nur,
Sektor
nur
soll das ja auch noch kommen,
Altbau.
Ich nehme sie beim Wort.
Ganz kurz, nur beim Altbau, das ist ja das nächste Problem.
Nein, das ist auch
Problem.
Beim Neubau noch geplant und dann
ja,
nehme
ja,
Wort,
aber das hat man,
sie das
haben,
wirklich noch machen.
Also ich bin gespannt, man aber hat das nur noch Altbau gemacht.
Wir kommen langsam in den Bereich Lebensmittelarmut.
Das ist der größte Schmäh gewesen, diese Mietpreisbremse, weil die betrifft den Altbau. Und gemeinnützig. Also, ja. Aber es betrifft nicht den Neubau, wo eh der freie Mietzinssatz ist, der die Mietpreise enorm in die Höhe treibt. Gerade im Urbanen. Gerade im Urbanen, ja, versprochen. Ich würde denen aber nicht ein Wort glauben mehr, was die so alles aufführen. Das würde ich da wirklich ganz ehrlich sagen. Also es passiert da nur Ballerwatsch und was Gescheites kommt von denen nicht raus. Weil eines, das möchte ich auch noch ergänzend dazu sagen, das Wichtigste sind die Leistungsträger in dieser Gesellschaft. Und genau diese Maßnahmen, die da jetzt beschlossen wurden, treffen den Leistungsträger im unteren Einkommensbereich. Es ist so, dass es sich in Österreich fast nicht mehr auszahlt, arbeiten zu gehen, wenn man zum Beispiel im Verkauf tätig ist, im Einzelhandel tätig ist. Es ist so, dass man weit über 1.000 Euro vom AMS Notstandsbeihilfe bekommt etc., wo man geringfügig dazu verdienen kann und dann auf dasselbe Gehalt kommt, was ein Berufseinsteiger im Handel.
Der geringfügige Zuverdienst wird leider eh eingeschränkt.
Das finde ich in dem Fall positiv, aber es zahlt sich kaum noch aus.
Sollen die leben?
Arbeiten gehen. Das ist das Wichtigste, ist arbeiten gehen. Wir suchen händeringend, ich weiß es, wir kommen aus dem Handel, wir suchen händeringend überall Mitarbeiter im Handel, in der Gastronomie.
Man findet über 50?
Unsere Mieter sicherlich. Ja. Und es wird in der Gastronomie, werden Leute gesucht, überall. Und das Problem ist, dass sich das Arbeiten in Österreich nicht mehr lohnt teilweise.
Also ich werde das nächste
Menschen.
Mal in der Lugner-City schauen, wie viele Verkäuferinnen ich dort sehe, die über 50.
Da können wir gerne durch. Durchs Haus gehen. Da wirst du einige bei uns sehen.
Gut, Veronika und ich machen demnächst den Faktencheck.
Du brauchst nur zum Biller gehen. Geh zum Humanik, geh zum Kleiderbauer, geh zum C&A. Du wirst genug Verkäuferinnen, aber auch Verkäufer finden über 50. Genug.
Ich kann nur sagen, wenn man so einfach sagt, dann sollen es halt arbeiten gehen. Erstens, wir haben in Österreich das massive Problem, dass die Arbeitslosigkeit und die freien Stellen sehr ungleich verteilt sind. Wir haben im Westen viele freie Stellen und relativ wenig Arbeitslose. Wir haben im Osten sehr viele Arbeitslose und sehr wenige freie Stellen. Jetzt kann man den Leuten nicht allen sagen, zieht's um nach Tirol, weil was ist, wenn die ihr Leben lang in Wien gewohnt haben, da Eigentumswohnung haben, da die Enkel und die gesamte Familie in Wien haben, wahrscheinlich auf die Enkel noch aufpassen, damit die Töchter und die Söhne arbeiten gehen können, dann ziehen die nicht einfach so mit Anfang, Mitte 50 um nach Tirol, um dort noch einmal neu durchzustarten. Das wissen wir alle. Auch zu sagen den jungen Leuten, naja, dann sollen halt die 16-Jährigen eine Lehre in Tirol machen. Wie viele 16-Jährige wollen mit 16 so weit weg von den Eltern? Das sind immer 900 Kilometer. Also so einfach ist das alles nicht. Ich finde schon, dass das ein bisschen abgehoben ist, zu sagen, wir sollen halt alle hackeln gehen. Das ist ein bisschen fern der Realität meiner Meinung nach. Aber ich bleibe dabei, es ist wirklich schwierig zu sagen, angesichts dessen, wie die Preise immer noch sind, angesichts dessen, wie die Mieten immer noch sind, angesichts dessen, dass wir wissen, 20% der Kinder in Österreich, das ist extrem viel, sind akut armuts- und ausgrenzungsgefährdet. Das heißt, die können nicht mitfahren auf Schulausflüge, die können nicht mitgehen ins Theater und so weiter. Ich habe selber ein Schulkind, ich weiß, wie das ist. Gefühlt alle 14 Tage braucht man 10 Euro für einen Kinobesuch, dann kommt wieder irgendein Theater in die Schule, dann machen sie wieder irgendeinen Ausflug dorthin, dann ist irgendein Bastelbeitrag fällig und so weiter. Die Arbeiterkammer hat einmal eine Berechnung gemacht, dass das über 800 Euro pro Jahr sind, was Eltern nur für diese Schulaktivitäten schultern müssen, so nebenbei. Das ist also wirklich eine große Herausforderung für immer mehr Eltern und eben 20% der Kinder, das ist jedes fünfte Kind. Und angesichts dessen finde ich, dass eine SPÖ, wenn dort jetzt gekürzt wird, das zumindest nicht einfach so hinnehmen darf, sondern ich finde schon, dass die da jetzt der ÖVP ordentlich auf die Füße steigen müssten und erstens einmal sagen müssen, ihr habt die KOFAG gemacht, dass ihr habt uns in diese Situation gebracht, also sollte eigentlich euer Klientel da jetzt übermäßig zur Kasse gebeten werden und nicht die, die es eh nicht haben.
Die SPÖ stimmt mit der ÖVP mit.
Das wäre das Erste, was die SPÖ sagen müsste. Aber das wäre das Erste, was die SPÖ sagen müsste. Und das Zweite wäre zu sagen, wir haben eine rote Linie und wenn ihr bei den Ärmsten sparen wollt, dann machen wir das nicht, weil wir kriegen die Vermögensteuer ja auch nicht durch. Und das ist das, was ich grundsätzlich immer so problematisch finde an der ÖVP, egal mit wem sie regiert. Sie hat diese Parteien immer so dermaßen im Würgegriff, ich weiß nicht, wie sie das macht, dass sie es immer schafft, ihr eigenes Klientel relativ glücklich zufriedenzustellen und alle anderen daneben irgendwie eingehen. Das ist wirklich ein Kunststück. Und ich glaube, das wird der SPÖ massiv schaden. Ich glaube, bei der FPÖ war das ja ähnlich. Also Entschuldigung, nein, die kann, FPÖ also, war jetzt nein,
ich kann,
mit,
ich kann,
mit den Schwarzen regiert auch nicht
kann,
die soziale
nein, kann,
Heimatpartei,
kann,
auch wenn
kann, sie sich das, so genannt hat. Ich kann dir das erklären, was der Grund ist. Die ÖVP lässt sich alle Optionen offen und kann natürlich alle Seiten erpressen. Wenn du jetzt nicht mitmachst, mache ich es wieder mit den anderen. Die SPÖ schließt kategorisch die Freiheitlichen aus, was ein Riesenfehler einer Sozialdemokratie ist, anstatt dass man gemeinsam mit den Freiheitlichen und Sozialdemokraten gemeinsam eine gescheite Regierung macht, wo man für die Bevölkerung, für die arbeitete Bevölkerung in Österreich was weiterbringt. Aber das schließt die SPÖ kategorisch aus und macht sich damit, begibt sich in die totale Abhängigkeit der ÖVP. Und damit müssen sie alles machen, was der Herr Gust Wöginger oder der Herr Stocker
richtig
will.
Aber ich bleibe dabei, das Problem ist halt so, wie die FPÖ gerade jetzt aufgestellt ist, ist die FPÖ halt auch extrem problematisch. Und da hat die SPÖ halt die Wahl zwischen Pest und Cholera, wenn wir ehrlich sind. Und ja, ich weiß, das ist für die SPÖ eine sehr unangenehme und auch eine sehr schwierige Situation, aber das jetzt auch noch als etwas Positives verkaufen zu wollen, im Sinne von zu sagen, das Budget hat eine klar sozialdemokratische Anschrift und so weiter, das glaube ich, ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, das ist nicht besonders glaubwürdig. Ich glaube, das wird der Partei, insbesondere Andy Babler, der eben gesagt hat, ich bin der Kämpfer gegen die Kinderarmut, das wird massiven Schaden haben und ich hoffe immer noch, bis zum 16. Juni ist Zeit. Markus Matterbach sagt, er wird sich mit dem Erich Fenninger von der Volkshilfe zusammensetzen. Der übt eine, würde ich sagen, genauso harte Kritik wie ich. Ich hoffe immer noch, dass man da zur Besinnung kommt, weil die SPÖ sollte es zumindest probieren. Das ist das, was ich von ihr erwarte. Dass sie es zumindest probiert und nicht
kurze,
einfach sagt,
kurze
eh super.
Antwort, ja, sind
nein, ich trau mich wetten zu machen, dass es der Babler und der Stocker schafft, dass beide Parteien unter die 20%-Marke kommen bei der nächsten Nationalratswahl. Mit der Politik,
machen,
ja, davon bin ich überzeugt. Und da lege ich noch einen weiteren Hunderter heute
das
Wett ins
Boot. Das Problem ist,
nach der Stadtregierungserweiterung durch die Nähe.
Es ist offenbar niemand bereit, gegen dich zu wetten.
Ich muss nur kurz das jetzt wirklich noch sagen.
Du nicht.
In Zeiten multipler Krisen, wo es den Leuten einfach in der Lebensqualität immer schlechter geht, wo der gesellschaftliche Wohlstand immer weiter abnimmt, wo der Druck auf die Leute so hoch ist, wo eine schlechte Nachricht die nächste jagt, bei der Mitte so radikal zu sparen, sowas wie Dienstwegen sind mir ja egal, aber wenn die NEOS sich dann noch ein extra externes Beratungsbüro nehmen, um die Regierungsarbeit zu koordinieren und solche Späße, das ist unerträglich und die Leute fühlen sich zu Recht verarscht und die Leute greifen sich zu Recht an den Kopf und Das ist ein Radikalisierungsprogramm.
Vielleicht hier
das
noch, bringt die vielleicht Leute noch wirklich ein, noch eines, ja.
Und Dienst ich will
wegen,
das nicht.
Dienst also. Wegen für Politiker, richtig. Aber wenn ich der Saubermann-Partei bin, der immer die Privilegien kritisiert hat, dann der bin, der es gar nicht erwarten kann, den noch größeren und noch besseren Audi zu fahren und es nicht erwarten kann, dass die Leasingrate von denen, den ich eh schon habe, ausläuft, sondern gleich nur an dazu bestellt, der noch besser ausgestattet ist und das dann noch mit irgendwelchen Schmähs als Einsparungspotenzial verkaufen zu wollen, das ist einfach nur mehr widerwärtig. Und ich muss sagen, ich schätze den Sepp Schellhorn als Koch, das ist sensationell, als Gastronom, der kann wirklich super kochen und super erklären. Ich finde, dass er mit seinen TikTok-Videos den Menschen wirklich der Jugend die heimische Küche näher bringt. Das ist toll, aber dabei soll er bleiben. Politik kann er nicht, das soll er lassen. Er soll sich auf Schweinsbraten und Beuschel konzentrieren und nicht auf die große Politik im Außenministerium.
Er ist jedenfalls angezählt, aber ich würde eher sagen, wegen seinen S-verharmlosenden Wortwahl.
Das war auch noch widerwärtig, das kommt noch dazu.
Weil das war nicht in Ordnung.
Danke, Veronika Born-Mehner, danke, Leo Lugner. Heute waren die zwei sich erstaunlich oft einig, aber das passiert mitunter. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.